vor der Abreise, da warnen ihn seine Kollegen und sagen, die musst dich vor den Journalisten in Amerika in Acht nehmen. Die quetschen dich aus und die drehen dir das Wort im Munde rum. Also, wenn du solchen Journalisten begegnest, am besten stellst du dich möglichst naiv und sagst möglichst wenig. Als der Bischof auf dem Flughafen bei New York ankommt, passiert genau das, was die ihm gesagt haben. Die Journalisten stürzen sich auf ihn drauf, stellen dem alle möglichen Fragen. Ein Journalist fragt ihn zum Beispiel, Herr Bischof, werden Sie hier auch ein Nachtlokal besuchen? In dem Moment fällt ihm die Warnung seiner Freunde ein. Er setzt also sein harmlosestes Gesicht auf und fragt zurück, gibt es denn hier Nachtlokale? Daraufhin steht in der Ausgabe der New Yorker Zeitung, in der Abendausgabe, erste Frage des deutschen Bischofs bei Betreten des Flughafens. Gibt es hier Nachtlokale? Der Mann hatte diese Frage ja tatsächlich so gestellt, aber so aus dem Zusammenhang gerissen, ergibt das über den Mann natürlich ein ganz falsches Bild. Und genauso muss man sich vorsehen, wenn man aus dem Zusammenhang der dicken Bibel nur ein Vers mal rausnimmt, ein Wort. Das kann gefährlich sein, wenn man den Zusammenhang nicht beachtet. Ich möchte zum Beispiel über ein Wort reden aus der Apostelgeschichte. Da heißt es, keinem von uns ist Gott fern. Das ist ein kurzer Satz aus einer langen Predigt, die der Apostel Paulus mal gehalten hat. Der Satz steht in der Bibel, Apostelgeschichte 17, Vers 27, und der ist goldrichtig. Aber so aus dem Zusammenhang genommen, kann man den ja ganz falsch verstehen. Ich meine, so für sich genommen ist das ja eine ziemlich schwammige Aussage. Und um das zu unterschreiben, keinem von uns ist Gott fern, da muss man nicht unbedingt Christ sein. Das kann jeder religiös eingestellte Mensch und jeder Esoteriker und jeder, der sich so mit Spiritualität beschäftigt. Ich kann das Wort gar nicht so richtig aussprechen. Ich glaube, manche üben das erst lange vorm Spiegel, dieses Spiritualität. Das ist so. Wenn man das mal ins Deutsche übersetzt, heißt das ja weiter nichts als fromm. Also wenn man sagt, er ist ein frommer Mensch, das gilt ja in Deutschland schon als eine Beleidigung. Aber wenn man sagt, er ist ein spiritueller Mensch, oh, das ist ein Lob. Naja, also wie gesagt, solche Typen, die können natürlich mit so einem Satz auch alles anfangen. So nach dem Motto, Gott ist überall. Der steckt im Atomkern und im Apfelkern. Also in der Natur und auch im Kern des Menschen, also in meiner Seele. Gott ist in allen Dingen, aber Gott ist keine Person. Aber so allgemein redet der Paulus nicht von Gott. Sondern wenn Paulus von Gott redet, redet er von einer Person, nämlich von dem Sohn Gottes, von Jesus. Das ist sein Thema. Jesus, das ist der springende Punkt am christlichen Glauben. Und deshalb, weil Gott dort seine Liebe auf den Punkt gebracht hat und Mensch geworden ist, deshalb muss jeder, der von Gott redet, seitdem von Jesus reden. Sonst redet er am Thema vorbei. Deswegen reden zum Beispiel die Muslims am Thema Gott so vorbei. Weil sie zwar Jesus anerkennen als einen Propheten, aber weil sie leugnen, dass er der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Und die Bibel sagt, wer das leugnet, das ist der Antichrist. Und deswegen ist der Islam eine antichristliche Religion. Ich möchte heute über diesen Satz aus der Bibel sprechen, keinem von uns ist Gott fern. Und damit das nicht daneben geht, muss ich euch natürlich den Zusammenhang erklären. Also ich habe das schon erwähnt, der Satz wurde gesagt vom Apostel Paulus. Das ist der Mann, der das Christentum nach Europa gebracht hat und als er im Zentrum Europas, in der Hauptstadt, in Athen gepredigt hat, da hat er in einer langen Predigt diesen Satz gesagt. Jetzt muss ich euch erst noch die Situation im damaligen Athen schildern. Während unsere Vorfahren, die ollen Germanen, noch in Miniröcken aus Bärenfell im Unterholz rumkrochen und Heidelbeeren sammelten und noch gar nicht auf der Bühne der Geschichte erschienen waren, da hatten die ollen Griechen schon eine lange und glanzvolle Geschichte hinter sich. Und es hat wohl selten einen Platz auf dieser Erde gegeben, wo so viele Geister und Geisteshelden auf einem Platz versammelt gewesen sind. Und mit der Stadt Athen, mit dem Namen dieser Stadt, da verbinden sich solche Namen wie Sophokles und Homer und Plato und Aristoteles. Und selbst wenn ihr diese Namen noch nie gehört habt und so, aber wenn ihr eine ganz normale Tageszeitung aufschlagt, da könnt ihr sehen, dass die wichtigsten Begriffe unseres heutigen Lebens, von A bis Z, von Atom bis Zoologie, die stammen alle aus der griechischen Sprache. Demokratie, Philosophie, Musik, Physik und so weiter. Aber die Griechen, das waren ja nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, sondern auf anderen Gebieten. Ihr wisst, die haben die Olympiade erfunden, die klassische Kunst. In Athen, da steht dieser berühmte Parthenon-Tempel mit seinen 98 schlanken Marmorsäulen. Im Vergleich zu diesem Bauwerk, da ist dieses Sälchen hier so eine bescheidene Gartenlaube. Und in dieses Eldorado der Schönheit, wo jeder Türgriff ein Kunstwerk ist, in dieses Eldorado der Schönheit, der Denker, der Dichter, der Geisteshelden, da will Paulus seine Botschaft reinbringen. Er unternimmt zunächst einen Spaziergang durch die Stadt. Je länger er das tut, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder. Dort, wo bei uns die Litfaßsäule steht, da stand bei denen, wo man auch hinspuckte, so eine olympische Figur mit göttlich geschwungenen Waden, fein poliertem Hintern aus weißem Marmor, dutzendweise an jeder Ecke, wie bei uns im Museum. Und den Paulus macht das je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die alle oben ohne oder sogar unten ohne waren, war ja Kunst, darf man ja nichts dagegen sagen, sondern weil er einfach nicht fassen konnte, wie gebildete Menschen, die ja klug und tüchtig sind und was leisten, wie die an Götter glauben können, die sie sich im eigenen Kopf ausgedacht und mit eigenen Händen gemacht haben. Also solche Primitivlinge gibt es heute auch unter uns in Massen. Zum Beispiel solche, die sich an ihren günstig gekauften Zweitwagen so ein kleines Kleeblatt vorne dran kleben, weil sie denken, das hilft dann vor Schaden oder Unfällen. Oder wenn sie einer höheren Gehaltsklasse angehören, an ihren Mercedes so ein silbernes Hufeisen dran schrauben. Will ja irgendwo eine Schraube locker sein. Auch 200 PS unter der Motorhaube können eine gewisse Leere unter der Mütze nicht ersetzen. Und der Hubraum des Autos sollte den des Gehirns nie übersteigen. Es ist ja gar nicht zu fassen, was sich heute erwachsene Menschen des aufgeklärten 20. Jahrhunderts alles an abergläubischen Vorstellungen leisten. Also, das weiß ich auch, dass es Unglück bringt, wenn einem eine schwarze Katze über den Weg läuft. Bloß ob das Unglück bringt, hängt ja davon ab, ob man ein Mensch oder eine Maus ist. Und das Traurige ist, dass heute viele Menschen sich so eine Mäusegesinnung zugelegt haben, dass sie Angst haben vor irgendwelchen Zahlen, Dingen, 13. zum Beispiel. Das ist beim 13. Monatsgehalt, da sind sie doch nicht mehr so pingelig. Aber ansonsten, ich meine, ich bin neulich mit der Lufthansa geflogen, Reihe 14 hatte ich, gehe da rein, da sind noch Reihe 9, 10, 11, 12, 14. Ich dachte, Moment, habe ich mich verzählt, nochmal geguckt. In der Lufthansa gibt es die Reihe 13 nicht. Obwohl ich natürlich praktisch auf der Reihe 13 gesessen habe, aber die hieß eben da 14. Also selbst in einem solchen Wunderwerk der Technik, was sich die Menschen ausgedacht haben, ist ja was Fantastisches, so ein Flugzeug. Da herrscht dieser primitive Aberglaube, als ob eben zum Beispiel die 13 irgendwie schaden könnte. Also das hat sich ja inzwischen mit dem Aberglauben bis ins Tierreich schon übertragen. Ich habe jetzt von einer Kuh gehört, die ist wegen Aberglauben gestorben. Ja, die wollte nur noch vierblättrige Kleeblätter essen. Eine blöde Kuh. Ich meine, ich habe das jetzt ein bisschen ironisiert, aber es ist eine ganz ernste Geschichte. Weil alles, was mit Aberglauben und Okkultismus zu tun hat, das hat mit dem Gegner von Gott zu tun. Und egal, ob du aus Ernst oder Spaß dich an solchen Dingen beteiligst, du kommst dadurch unter allen Umständen unter den Einfluss von Gottes Gegner, vom Teufel. Der versteht nämlich keinen Spaß. Und wenn du denkst, ach ja, so mal auf der Geburtstagsparty Gläser rücken und pendeln, weil das heute üblich ist überall, als Pausenbeschäftigung in der Schule, als ob das weiter nichts wäre, kannst du auch mal mitmachen. Ich sage dir, du kommst genau durch solche Dinge unter den Einfluss des Teufels. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn es in deinem Glaubensleben nicht weitergeht. Schleppten sie mal auf irgendeiner Konferenz, wo ich war, eine zu mir, so ein junges Mädchen, ja, wisst ihr, wie das ist mit 14 Jahren, ja, ich kann nicht beten, bei Bibel lesen klappt's nie und das ganze Geheule. Und als sie mir das erzählt, sehe ich, hat die an ihrem Arm so ein Buddha-Armband hier dran. Ich sage nur, wenn du mit so einem abergläubischen Ding hier rumrennst, da brauchst du dich nicht zu wundern. Ich sage, da schmeiß das Ding weg und kauf doch mal so ein Jesus-Armband. Das habe ich auch schon, sagt sie. Na, das ist fein. Links Jesus, rechts Buddha, na, das wird nix. Der Paulus ist entsetzt, was sich diese hochgebildeten Athener an abergläubischen Vorstellungen leisten. In welchem Geisteszustand die sich befinden. Das sind ja alles kluge Leute, die wissen sagenhaft viel. Manche von denen, die haben sogar gedacht, sie wüssten alles. Nur einer von denen, der hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das war der Weiseste von allen, das war der Weise Sohn Gottes. Denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, der weiß immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener, die waren so von der super schlauen Sorte, aber das eine, worauf es ankommt im Leben, das eine, das wussten sie nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht, sondern beten zu versteinerten Marmorgötzen. Die wissen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und beten tote Materie an. Und das nervt den Paulus. Und was den am meisten auf die Palme bringt, ist nur Folgendes. Bei seinem Spaziergang, da stößt er auf so einen Sockel und der ist oben ohne. Da steht gar keiner drauf. Der ist leer. Da steht nur eine Inschrift dran, nämlich für den unbekannten Gott. Und als der Paulus das liest, da haut es bei den Besicherungen durch. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Griechen, die hatten alleine in ihrem Stadtstaat damals in Athen 3000 Götter. Ich meine, das ist noch gar nichts gegen die Hindus. Die haben über 300 Millionen Götter. Als ich das mal erwähnte, in einem Vortrag stand ein Mann auf und ging raus. Und ich sah, die Mitarbeiter haben mit dem geredet. Ich habe hinterher die Mitarbeiter gefragt, sag, was war denn los, was ist denn ja gegangen? Ja, der hat gesagt, bis dahin hätte er dem Pfarrer zuhören können, aber als der Pfarrer mit diesen Übertreibungen anfing, da hätte es ihm gereicht. Freunde, das ist keine Übertreibung. Das kannst du in jedem religionsgeschichtlichen Lehrbuch nachlesen, dass die Hindus über 300 Millionen Götter haben. Vor ein paar Jahren ist in Westfalen der erste Hindu-Tempel Deutschlands eingeweiht worden. Kannst du dir mal angucken gehen, das Ding? Der ist für 200 Götter. Ich meine, ist für den Anfang ja auch nicht schlecht, 200. In Athen hatten sie 3000 Götter. Für jede Gelegenheit haben die einen speziellen Gott gehabt. Einen für den Krieg, einen für die Liebe. Die hatten sogar einen Gott für die Diebe. Und der war praktischerweise gleichzeitig der Gott der Zöllner und Kaufleute. Also wenn du heute mal tanken fährst, denkst du, dieses Götterkombinat ist immer noch am Werk. In Athen hatten die aus lauter Angst, sie hätten bei diesen vielen Göttermassen irgendeinen übersehen, so ein Postament in der Stadt aufgestellt für den unbekannten Gott. Vielleicht kann er nicht schaden, man kann ja nicht wissen, vielleicht gibt es doch noch einen. Ja, Freunde, es gibt noch einen. Was heißt noch? Es gibt überhaupt nur einen wahren, lebendigen Gott und das ist der Gott, von dem die Bibel berichtet. Und das ist nicht der Allah des Koran oder der Krishna der Hindus oder der Buddha der Buddhisten oder der Manitou der Indianer. Und das ist auch nicht einer von diesen 3000 breitärschigen und vollbusigen und vielarmigen Göttergestalten aus Marmor, Holz und Stein. Sondern das ist der, von dem wir vorhin gerade gehört haben, der sich erniedrigt hat und der sein Leben am Kreuz beendet hat. Und dieser unscheinbare, gequälte, gefolterte, an dem die Leute vorbeigegangen sind und ihre Witze über ihn gemacht haben, noch im Sterben, der ist es. Das ist der Retter der Welt. Der ist es. Das ist der wahre, lebendige Gott. Paulus kennt den. Aber die Athener kennen den nicht. Und deshalb tun ihm die Athener leid. So wie mir jeder von euch leid tut, der ohne Jesus lebt. Ich meine, was nützen euch denn alle eure Erkenntnisse, wenn euch die höchste Erkenntnis, die Gotteserkenntnis fehlt? Also Bildung und Wissenschaft in allen Ehren, ich sage kein Wort gegen gebildete Menschen. Ich bilde mir ein, bin ja selber einer. Ich bin doch mit Leib und Seele Wissenschaftler. Aber das alles ist doch für mein Leben nicht das Entscheidende. Sondern entscheidend ist, dass ich wissen kann, dass Gott mich kennt und dass der mich mag. Dass der mich liebt und dass er für mich einsteht. Und dass der mich führt durch alle Tiefen und Höhen meines Lebens. Das Entscheidende in meinem Leben ist doch nicht, dass ich irgendwann eine gelehrte Doktorarbeit geschrieben habe, sondern dass mein Name mit dem Blut von Jesus ins Hausbuch Gottes eingeschrieben ist. Das Blut von Jesus Christus, das macht uns rein von aller Sünde. Das bringt uns rein in den Himmel. Das Entscheidende ist, dass Gott mir etwas gegeben hat, was mir keine Religion und keine Philosophie und keine Kunst und keine Wissenschaft vermitteln kann. Nämlich Vergebung meiner Sünden. Frieden mit Gott. Eine Zukunft und Hoffnung über den Tod hinaus. Freunde, alles Wissen der Welt ist nichts gegen das Wissen, Gott ist da. Gott ist für mich da. Und er sorgt für mich. So, und das will Paulus den Athenern erklären. Die brauchten nicht noch eine neue Lebensweisheit, da hatten sie schon genug davon. Die brauchten nicht noch einen neuen philosophischen Entwurf, sondern die brauchten die Botschaft vom Leben. Und deswegen geht Paulus dorthin, wo die Leute gelebt haben, wo sie sich getroffen haben, nämlich auf den Marktplatz. Mischt sich da unter dem Marktweiber und Melonenverkäufer. Und das Eigenartige in Athen war, auf dem Marktplatz, da waren eben nicht nur die Melonenverkäufer, sondern die Professoren der Universität, die spazierten da mit ihren Studenten dort rum und führten dort ihre philosophischen Gespräche. So zwischen den Selleriekisten und Apfelsinen-Ding vorbei. Ich meine, ich finde das ja nicht schlecht, wenn eine Philosophie so einen engen Kontakt zur Marktwirtschaft hat. Lieber eine nichtssagende Philosophie bei vollen Apfelsinenkisten als eine vielsagende Philosophie bei leeren Regalen. Der Paulus, der sieht nicht nur, was die da auf dem Markt anbieten, sondern jetzt spricht er über die einzige Möglichkeit, wie man zu Gott kommen kann. Paulus fängt an, mit den Athenern über Jesus zu diskutieren. Aber die machen sich bloß über den lustig. Die nehmen den gar nicht für voll. Die bezeichnen den als einen Schwätzer und eine Saatkrähe und kleiner Spatz wäre er. Ihr wisst doch, die Spatzen, die Ferkel, die picken sich aus den Pferdeäppeln so Körner raus und essen die. So einer bist du, sagen die zum Paulus. Du wirst hier ein paar Weisheitskörner aufschlappen. Andere sagen, was, dieser jüdische Zwerg, der will uns hier wohl neue Götter lehren. Das war ein gefährlicher Vorwurf in Athen. Der Sokrates ist wegen dieses Vorwurfs getötet worden. Also die Diskussion wird allmählich ernsthaft und es wird brenzlig. Es kommt so, wie es kommen muss. Die Sache dringt bis hoch zum Rathaus. Es kommt zu einer Art Aufruhr. Der Paulus wird verhaftet. Das heißt, verhaftet ist ein bisschen stark ausgedrückt. Die Athener sind höfliche Menschen. Die schicken so eine Vorladung zwecks Klärung eines Sachverhaltes. So hieß das bei uns immer früher. So. Und die fragen ihn, Apostelgeschichte 17, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren und wir wüssten gern, worum es sich handelt. Der Paulus muss sich dem Areopag jetzt also öffentlich verantworten. Den Areopag darfst du nicht verwechseln mit dem Hyde Park. Der Hyde Park ist eine Ecke in London, da kann man reden, was man will. Und der Areopag, das war ein Ort in Athen, da saßen welche, die bestimmten, was man reden durfte. Das war so eine oberste Zensurbehörde, die bestimmte, was im Land gelehrt und gedacht und geglaubt werden konnte und so. Also, ja, so eine Art Stasi der Antike, müsst ihr euch vorstellen. So, vor diesem Gremium hat der Paulus sich wegen seiner Predigten zu verantworten. Er fängt seine Verteidigungsrede an, indem er sagt, ihr Männer von Athen, ich habe sehr wohl bemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Ja, da reiben sich die Athener natürlich geschmeichelt, die Bäuche. Das hört man ja gern, wenn einem gesagt wird, dass man ein frommer Mensch ist. Aber gleich im nächsten Vers, da packt der Paulus den Stier bei den Hörnern. Er fährt nämlich fort und sagt, ich bin durch die Stadt marschiert, habe eure Heiligtümer besichtigt und da fand ich noch einen Altar, da stand drauf geschrieben, dem unbekannten Gott. Bis dahin wussten sie ja noch Bescheid. Aber jetzt lässt der Paulus die Katze aus dem Sack und sagt, und diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich. Und mit dem will ich euch jetzt mal bekannt machen. Und bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob die im Pferd getreten hätte. Das hören diese Herren, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, natürlich nicht gern, dass ihnen Unwissenheit bescheinigt wird. Obendrein noch Unwissenheit in der wichtigsten Frage des Lebens. Nämlich Unwissenheit über den wahren Gott. Und bevor die ihre Schrecksekunde überwunden haben und die Kinnlade wieder hochgeklappt ist, da bezeugt Paulus von diesem Gott viererlei. Und sagt, jetzt hört mal zu, erstens mal, Gott ist der Schöpfer. Gott ist nicht der erste Anstoß oder ein Prinzip, wie manche Philosophen meinen. Die Welt ist nicht das Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie sich das die Griechen so in ihrer Religion ausgedacht haben. Die Welt ist auch nicht ein Zufallsprodukt einer sich ewig bewegenden und erneuernden Materie, wie sich das so die Materialisten denken. Wie uns das der Spiegel jedes Jahr in seiner naiven Treuherzigkeit immer wieder beibringen will, besonders in der Weihnachtsausgabe. Nein, die Welt ist von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Damit geht alles los. Und aus diesem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da schließt Paulus jetzt weiter auf die Einheit des Menschengeschlechts und sagt, alle Völker der Mensch, die auf dem Erdboden leben, sind von einem Blut. Und da geht den Athenern der Hut hoch. Ihr müsst wissen, die Athener, das waren also äußerst arrogante Snobs. Die hielten sich selber für so eine Art Edelrasse, so eine Art Herrenvolk. Und alles, was nicht Grieche war, das nannten die abwertend Barbaren. Also so eine ähnliche blöde Einstellung, wie viele heute haben, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und was nicht Deutsch ist, das gehört nicht in unser Land und gehört abgefackelt. Jetzt kommt also so einer daher, außerdem noch so ein Ausländer, ein Jude außerdem noch. Und der behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig. Alle Menschen wären vom gleichen Blut. Alle wären Brüder. Freunde, wenn die Athener auf diese Botschaft des Paulus gehört hätten, wenn Europa diese Botschaft der Bibel aufgenommen hätte, da wären Millionen Menschen in den Kriegen nicht gestorben, da wären Hektoliter von Blut nicht geflossen. Und heute ist diese Botschaft doch aktueller als je. Die Rassenfrage ist zu einer der wichtigsten Überlebensfragen der Menschheit geworden. Und inzwischen brennen bei uns in Deutschland Asylantenheime, weil es bei uns Menschen gibt, die der Meinung sind, dass andere, die eine andere Nase haben, eine andere Kultur, eine andere Essgewohnheit, eine andere Religion, was weiß ich, dass die eben nicht in unser Land gehören und dass man die abfackeln muss. Ich meine, das ist ja nicht nur eine politische Katastrophe, diese Einstellung, sondern das ist ja auch ein Affront gegen Gott, der alle Menschen gleich geschaffen hat. Alle Menschen sind von einem Blut. Und deshalb ist nämlich Neonazismus und Ausländerhass an der Wurzel nur dadurch zu beseitigen, dass Menschen, die so eine verquere Ideologie haben, dass sie sich bekehren und Christen werden und Gott unterordnen und nach seinen Geboten leben. Freunde, das wird Zeit für uns alle, für Fromme und Faschisten, für Christen und für Nichtchristen, dass wir endlich dem Wort der Bibel glauben. Alle Menschen sind von einem Blut. In diesem Satz liegt die Rettung des Friedens für diese Welt. Und auch in deinem persönlichen Leben. Dazu lebst du nämlich, dass du Frieden mit Gott findest. Das ist das Zweite, was der Paulus hier sagt. Er sagt, Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Mensch, du bist von Gott geschaffen, um ihn zu suchen. Jeder Mensch, besonders jeder junge Mensch, fragt doch irgendwann mal, na, wozu bin ich eigentlich da? Warum bin ich hier auf diesem Planeten? Na bitte, hier steht's, schwarz auf weiß. Du bist da, um Gott zu suchen. Und Gott hat ja ausdrücklich an einer anderen Stelle in der Bibel versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Gott spielt mit uns doch nicht blinde Kuh. Der lässt sich doch nicht im Unklaren, ob es ihn gibt und wenn ja, wie man ihn finden kann. Ja, Gott lässt sich finden und zwar von jedem. Denn, und jetzt kommt der Satz, von dem ich ausgegangen bin, denn, sagt Paulus, keinem von uns ist Gott fern. Freunde, seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da kann keiner mehr sagen, ach, das ist alles nur für religiös begabte Typen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen und mir liegt Gott unendlich fern. Ich sage dir, Gott ist dir genauso nahe wie mir. Und wenn du mit ihm nichts anfangen kannst, dann liegt das doch nicht daran, dass Gott so weit weg von dir ist, sondern weil du dich so weit von ihm entfernt hast. Dann komm doch zurück aus deiner Gottesferne. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da beträgt die Entfernung zwischen Gott und Mensch nur einen einzigen Schritt. Und das ist der Schritt der Bekehrung. Das ist das Dritte, was der Paulus hier den Athenern sagt. Vers 30. Gott sieht über die Zeit eurer Unwissenheit weg, schwamm drüber, aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, umzukehren, sich zu bekehren. Hast du das mitgekriegt? Alle Menschen überall, also nicht nur damals, sondern auch heute. Freunde, keiner von uns muss ohne Gott sein. Und keiner muss als Atheist leben und sterben. Jeder kann die Nähe Gottes erfahren. Und wenn du bis heute von Gott nicht viel mitgekriegt hast, oder gewusst hast, macht er nichts. Da fängst du eben heute an, da fängst wieder an. Im vorigen Jahrhundert, das große Genie des vorigen Jahrhunderts, das Naturwissenschaftliche, der Albert Einstein, der hat mal so eine These aufgestellt und hat gesagt, wenn die Menschheit überleben will, da muss ein neues Denken her. Och, da waren sie alle platt vor Begeisterung. Der große Einstein, große These, neues Denken. Na, dann haben die Menschen noch ein bisschen Kalten Krieg gespielt, noch ein paar Millionen umgebracht. Dann kam Gorbatschow. Der schrieb sein Buch von der Perestroika. Neues Denken. Wieder waren wir alle begeistert, die ganze Welt. Oh, Gorbi, klasse, das ist die Lösung. Neues Denken. Ja, Freunde, diese Botschaft von dem neuen Denken, die hat der Bote Gottes, der Paulus, vor 2000 Jahren, der Intelligenzia von Athen, von Europa, verkündigt. Dort in Athen hat Paulus genau von diesem Thema gesprochen. Er hat von Umkehr gesprochen, von Bekehrung. Das heißt im Griechischen nämlich Sinnesänderung. Also auf Deutsch gesagt, neues Denken. Und er hat den großen Denkern Europas gesagt, Denken ist gut, aber Umdenken ist besser. Und er hat noch gesagt, wo wir das neue Denken herbekommen können, nämlich von Jesus. Steht mal in der Bibel, wir sollten unsere Gedanken im Gehorsam ihm unterstellen. Aber von Jesus wollten die ja nichts wissen. Und als die Rede auf Jesus kam, da haben sie den Paulus eben ausgelacht. Uns ist das Lachen inzwischen vergangen, weil wir sehen, dass die Welt, Gottes gute Schöpfung, zerstört wird, wenn die Menschen nicht umkehren, umdenken, auf Gott hören. Ohne Umdenken kein Überleben, das steht auf jeder zweiten Seite jeder x-beliebigen Tageszeitung. Ohne Bekehrung kein neues Leben, das steht aller Nasen lang in der Bibel drin. Was heißt Bekehrung? In Texas erzählt man so eine interessante Geschichte, wo einer jeden Abend in der Kneipe sein Bier getrunken hat, hat er vor der Kneipe sind so Pfähle, hat er sein Pferd am Pfahl von der Kneipe angebunden. Eines Abends kommt der Kneipenbesitzer und sieht, dass das Pferd gegenüber am Pfahl vor der Kapelle angebunden ist. Und da sagt er zu dem Pferdebesitzer, und dann sagen Sie mal, Mister, was ist los? Bisher haben Sie Ihr Pferd hier gehabt. Ja, sagt der Mann, ich war gestern Abend in der Kapelle und dort habe ich mich bekehrt und seitdem habe ich die Pfähle gewechselt. Verstehst du, Bekehrung heißt die Pfähle wechseln. Was sind denn die Pfähle, an die du dein Leben gebunden hast? Dein Können und deine Muskeln und deine Schönheit oder dein Konto oder was weiß ich, die klappen ja alle irgendwann zusammen. Die sind ja alle irgendwann mal weg. Die Frage ist doch, woran bindest du dein Leben? Dort an den Gekreuzigten, den Einzigen, der dir wirklich eine Lebensbasis geben kann oder an irgendetwas anderes Vergängliches. Und die Frage ist, ob du bereit bist, die Pfähle zu wechseln. Das heißt, die Frage ist gar nicht, die will ich gar nicht stellen. Hier steht in der Bibel, Gott fordert alle Menschen auf, die Pfähle zu wechseln, also sich zu bekehren. Ich stehe heute hier nicht vor euch als ein Bittsteller, der dich darum bittet, ob du vielleicht so lieb sein willst, Gott zu folgen. Ich stehe heute vor euch als ein beauftragter Bote Gottes, der dir eine Forderung, also eine Aufforderung, eine Herausforderung zu überbringen hat. Gott fordert alle Menschen auf, sich zu bekehren. Und es ist für keinen von euch möglich, weiterzumachen, wenn er so weitermacht wie bisher. Ihr habt dann halt im Gericht mal keine Entschuldigung. Und das ist nämlich der nächste Punkt, von dem der Paulus redet. Punkt Nummer 4. Dass er sagt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit gerecht richten will, und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Das geht doch hier nicht immer so weiter, dass jeder macht, was er denkt und was ihm gefällt. Und so tut, als ob Gott zum Beispiel nie die 10 Gebote gegeben hätte. Gott hat uns die 10 Gebote doch nicht gegeben, damit wir darüber diskutieren, wie wir möglichst gut an denen vorbeikommen, sondern damit wir sie praktizieren, damit wir möglichst gut durch das Leben durchkommen und das ewige Leben erreichen. In Gottes Fahrplan ist der Tag bereits festgelegt, an dem dieser Planet seine letzte Runde dreht. Und dann kommt das letzte Gericht. Und dann kommt Jesus als Richter dieser Welt. Denn der ist ja nicht tot. Der lebt ja, der ist ja auferstanden. Und er wird uns alle auch aus dem Grabe holen und wir werden alle unsere Auferstehung erleben, egal ob wir an ihn geglaubt haben oder nicht. Und die einen, die werden in das ewige Leben reingehen dürfen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, wird Jesus sagen. Und zu den anderen wird er sagen, ich kenne euch nicht, geht in das ewige Feuer. Denke ja nicht, du könntest dich der Auferstehung und dem Gericht entziehen, indem du dich da ein paar Meter weiter tiefer in die Erde reinbuddeln lässt, oder wie manche heute, John Lennon und solche Typen, die ein bisschen mehr Geld haben als wir, die lassen sich an der Luft heutzutage zerstäuben, im All. Auch dadurch kannst du dem Gericht Gottes nicht entfliehen. Der braucht nicht dein komplettes Gerippe, um dich wieder zusammenzusetzen. Und selbst wenn du nur 1,5 Meter unter der Erde liegst, da kannst du keine Verwesung vorschützen, wenn die Posaune des Gerichts bläst, sondern heißt raustreten und zum Gericht antreten. In dem Augenblick, als der Paulus anfängt, über die Auferstehung zu reden, aber da ist bei den Athenern Schluss, da reicht's denen. Die einen, die spotten, höhnisch. Die anderen sagen höflich, ach, Herr Paulus, hochinteressante Thesen haben wir ja noch nie gehört. Können wir vielleicht mal morgen noch wieder weiter drüber reden. Und einige, die bekehren sich. In jeder Versammlung, wo das Wort Gottes gepredigt wird, also auch hier, sind genau diese drei Menschengruppen. Die einen, die spotten so innerlich und feixen ein bisschen höhnisch, wenn das Thema Auferstehung dran ist. Also für solche Leute gibt es ein Extrawort in der Bibel. Das heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Andere, die winken lächelnd ab, sagen, ach du meine Güte, jeden Januar Theos Bekehrungsplatte, was soll's. Vielleicht nächstes Mal wieder. Morgen kann eine Enttäuschung sein. Morgen wachst du vielleicht in der Hölle auf. Die Uhr, die du an deinem Handgelenk hast, die sagt heute. Der Puls, der hier drinnen schlägt, der sagt heute. Und das Spezialwort für alle Menschen, die ihre Bekehrung vor sich herschieben und aufschieben, das Spezialwort ist, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und einige von euch, die werden den entscheidenden Schritt tun und zu Jesus kommen und Ja sagen und ihm nachfolgen und bei ihm als Mitarbeiter mitmachen. Für euch steht auch ein Extrawort in der Bibel, das heißt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. So, und zu welcher Gruppe du gehörst, das entscheidest jetzt du ganz alleine. Gott ist jetzt jedem gleich nah und jeder hat die gleiche Chance. Denn so steht hier am Ende, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Das heißt also, glauben können kann jeder. Die Frage ist, ob du willst.